Willkommen bei Trail Fellows, deine Trailrunning Coaches, der Podcast, der dich auf jedem Trail begleitet.
Da ist er, der Marius. Ich grüße dich.
Grüß dich, Thomas. Hi.
Marius, ich muss dir jetzt am Anfang, ich muss eine Aussage tätigen. Ich stelle dir gar keine Frage, ich muss eine Aussage tätigen. Also, wenn ich über die sozialen Netzwerke zurzeit drüber scrolle, dann sehe ich überall diese 2016er Geschichte. Alle erzählen, was sie 2016 gemacht haben und ich mache das nicht. Weil weißt du auch warum? 2016 war ich älter, als du jetzt bist. Deswegen fange ich mit dem Quatsch gar nicht erst an.
Alle klar, Opa. Ja,
ja, demzufolge. Herzlich willkommen zu den Trail Fellows, dem Podcast für alte weiße Männer.
Alte weiße Männer, ja.
Alle anderen, denn gerade im Vorgespräch fiel das Wort inklusiv und demzufolge begrüßen wir alle, die möchten und die, die nicht möchten, holen wir noch mit rein.
Genau, auch die Midnight Runners, ja. Auch die Midnight Runners dürfen zuhören, gerade weil diese Gruppe so inklusiv ist, ja, das, wir hatten es gerade von denen, wollen wir auch so inklusiv sein, deswegen nehmen wir jetzt alle, die wir vergrault haben vorher, die nehmen wir jetzt wieder auf in unseren kleinen, gemütlichen und warmen Kreis aus alten, weißen Männern, ja. Wobei, ist man mit 36, Thomas, noch nicht mal, ist man mit 35, ich habe im April Geburtstag, ja, 28. Die Sachpreise, Geschenke gehen dann bitte nach Kempten, ja, bin dann zu Hause den Tag und erwarte freulich die Blumensträuße. 28. April 1990, bedeutet, ich bin 35 Jahre alt. Bin ich alt?
Das ist ja mal eine Betrachtungsfrage, ne? Ich werfe jetzt den 7. April 1979 in den Raum. Ja. Ich bin auch zu Hause, aber nicht in Kempten.
Wir feiern dich noch ein paar Tage vorher.
Ja, nee, deswegen sind wir alt. Ja, natürlich. Also ich, aber das ist auch in Ordnung. Und ich fühle mich so, wie ich mich fühlen sollte. Alter spielt für mich gar keine große Rolle mehr. Also ich bin mittlerweile in einem Unternehmen tätig, da zähle ich zu einem der, ich bin glaube ich der dritte oder viertälteste von über 40 Personen. Oh, und das heißt schon was.
Gehörst sozusagen schon zum Inventar, ja, in dem Laden.
Ja, also zumindest vom Altersspektrum her, ja. Nicht.
Also, ja, das Alter ist nur eine Zahl, so wie die VO2 Max auf der Uhr. Ja, das ist auch nur eine Zahl.
Wird nur geschätzt.
Das wird nur geschätzt. Du hast so eine VO2 Max, wie du dich fühlst. Ja,
ja, genau. Genau.
Deine VO2 Max ist so hoch, wie du dich fühlst. Ich weiß nicht, ob ich dann lieber die Zahl auf der Uhr nehmen würde.
Dann wäre ich ja noch älter. Oh ja, ja, zumindest nach dem, was die Uhr ansagt.
Nicht zum Alter hin, sondern die VO2 Max, so wie du dich fühlst oder so, wie sie wirklich auf der Uhr angezeigt
wird. Ach so, okay, ja. Ja, meine so Unterhaut zeigt mir gerade mein sportliches Alter von 28 an. Weiß ja nicht, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, aber ich glaube, ich war mit 28 deutlich unfitter als jetzt.
Also das habe ich mir auch schon letztes Mal überlegt, als ich so gemerkt habe, jetzt bin ich so über meinem Lebenserwartungszenit, ja, 35 Jahre plus. Ja, die zweite Hälfte geht los sozusagen. Und ja, schöne Grüße an die 70-Jährigen und 70-Plus, die hier immer noch 10 Kilometer Halbmarathon, Marathon laufen. Riesenrespekt. Ja, das ist das Endzeitziel von mir. Möglichst lange noch aktiv und vital sein, bis ins hohe Alter. Und natürlich ist alles, was über 70 ist, da ein absolutes geniales Alter, wenn ihr das noch könnt, so zu laufen, so Sport zu machen und seid immer in Bewegung gewesen. Respekt, ja, da kann man sich ein Beispiel dran nehmen. Aber ich habe lange Zeit geglaubt, dass ich nicht viel älter werde als 30. Dann habe ich das geschafft, irgendwann doch dem Sport zu verfallen und ein bisschen meinen Lebensstil zu ändern. Und jetzt bin ich schon bei 70 angekommen in meiner Lebenserwartung. Und ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, Tommy. Das ist immer das Problem, wenn ich meinen Mund aufmache und irgendein gequirlter Mist bei rauskommt. Lass uns ins Thema einsteigen.
Wir steigen ins Thema ein. Aber unterschätze nie die Alten, ne? Das sieht man ja auch an jeder Startlinie. Ja. Ich fand das auch beim Klettern. Ich habe ja 15 Jahre Klettererfahrung, bevor ich zum Laufen bin. Und ich kann mich noch an Szenen erinnern, völlig aufmunitioniert mit allem, was der Globetrotter herkam, am Berg zu stehen. Eine 4 plus draußen versuchen zu klettern. Jeder, der klettert, weiß, was das nur ist. Und dann kommen die alten Männer von hinten mit einem Strick um den Bauch und sagen, na Junge, was klimperst du wie ein Weihnachtsbaum?
Genau, ja. Free Solo auf Level 8, ja.
genau, so ungefähr.
Aber droppen wir doch mal direkt ins Thema rein. Ja?
Was für eine Überleitung. Unser Thema heute, Heel-to-Toe-Drop. Gibt es die ideale Sprengung bei Laufschuhen?
Ja, und damit reißen wir eine Riesenkiste auf, ja, die Kiste der Pandora. Tommy und ich, wir haben uns im Vorfeld noch nicht drüber unterhalten. Es ist nur, hat nur schon so ein bisschen rausgeklungen, dass einer von uns ein bisschen mehr Ahnung hat davon als der andere. Und ich bin's nicht, ja. Und dass wir vielleicht auch mit manchen Dingen nicht ganz einer Meinung sein könnten.
Ich muss dazu sagen, also so geilen Nerd-Talk über das Thema Schuhe finde ich immer spannend. Ja, man kann sich auslassen, es hat eigentlich überhaupt keine Auswirkung auf irgendwas, aber es macht tierisch Spaß. Und ich habe das, glaube ich, letzte Folge schon mal kurz angeteasert. Ich habe ja 2 Jahre für eine Sportartikelmarke, eine Schweizer Sportartikelmarke mit 2 Buchstaben gearbeitet.
Guck mal, hier brennt ein rotes Licht hin, ist der Sound on?
Ja, genau. Nee, machen wir lieber off, ja. Nicht so stark auf die Clouds schauen, ja. Und hab das war schon spannend, viele, viele Wochenenden in diversen Laufläden, Laufshops, auf Messen, im allgemeinen Sportfachhandel verbracht und habe mich mit vielen Menschen auseinandersetzen dürfen, die entweder schon absolute Profis waren, genau wussten, welche Art Schuhe sie wollten, aber interessanterweise dann auch sehr, sehr unterschiedliche Aspekte zum Tragen kamen bei der Schuhwahl. Und natürlich mit dem klassischen Einsteiger, der Einsteigerin, die mit eher modischen Aspekten sich dem Thema Laufschuh gewidmet haben. Und das dachte ich, könnte ein spannendes Thema für uns sein, um unsere klassischen Trainingsthemen nochmal zu erweitern, weil die Wahl der Schuhe ja durchaus zumindest ein Wohlfühl und durchaus auch einen Gesundheitsaspekt haben könnte und definitiv auch hat, wenn man sich einem intensiven Training widmet. Wie viele Schuhe läufst du denn parallel rotieren?
Oh, das müsste ich zählen, aber also 12 Paar sind es bestimmt.
Die regelmäßig rotierend läufst?
Ja, die einen mal mehr regelmäßig, die anderen mal weniger, aber ich habe bestimmt 12 bis 15, das ist kein Spaß, 12 bis 15 Paar Laufschuhe, die ich noch aktiv nutze. Und das ist dann immer verschiedene Trainingsformen, verschiedene Trainingsarten und verschiedene Jahreszeiten und Situationen. Fängt ja schon allein an, dass ich auch gerne mal auf der Bahn trainiere, auch gerne mal Sprinttraining mache. Ja, das mache ich zu einer gewissen Zeit im Jahr, in der Saison. Ja, kurz nach der Offseason oder auch in der Offseason hin und wieder. Und es kann auch sein, dass ich da mal die Spikes anhabe. Dann gibt es verschiedenste Trainings auf der Bahn. Ja, das ist wieder ein anderer Untergrund als das Laufband oder der Asphalt. Ich habe da wirklich sehr, sehr unterschiedliche Schuhe, auch am Trail. Ganz, ganz unterschiedliche Geschichten, je nachdem, ob ich eher ein Tempotraining mache oder eher lange und ruhig unterwegs bin. Ich bin da ein Freund davon, das auch dem Schuh nach anzupassen, also das Training oder den Schuh aufs Training anzupassen, sag ich mal, und da auch stark zu variieren. Also es kann auch mal sein, dass ich einen Schuh, auch wenn es natürlich aufgrund des Materials, der Materialhaltezeit, sag ich mal, ja, die Dämpfung, die Weichmacher sind irgendwann raus und so weiter, vielleicht nicht unbedingt super optimal ist, den länger als 2 Jahre in Benutzung zu haben, aber abgelaufen sind die Schuhe dann noch nicht.
Aber 12 bis 50, warte mal, Schatz, ich habe nicht zu viele Schuhe. Ich habe, ja. Muss das mal klarstellen. Ich habe vorhin mal durchgezählt, ich laufe zurzeit 7 rotierend. Also, aber es gab durchaus auch Zeiten, wo es deutlich mehr waren.
Das ist aber davon auch nicht wenig, ja. Ich denke mal, da werden sich jetzt die Leute so in die Augen gucken irgendwie und sich komisch anschauen, wenn sie uns hier hören und sagen, hey, Leute, bei mir läuft das falsch. Ich habe genau 2 Paar Laufschuhe, einer für die Straße und einer für den Trail. Oder den für die Straße nehme ich auch noch für ein Laufband. Und das ist egal, wie schnell ich laufe. Ich habe dann immer denselben Schuh. Das ist auch nicht falsch. Ja, das ist auch nicht falsch verstehen. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen nerdig, was das angeht. Nicht mal, dass ich ein Schuhliebhaber oder so ein Romantiker bin, sondern ich sehe das einfach sehr pragmatisch.
Ja, pragmatisch sehe ich das auch. Also Schuhe sind für mich ein reines Gebrauchsmittel. Und im Laufe der Jahre, im Laufe der Erfahrung hat sich doch da einiges angesammelt, welchen Schuh für welchen Einsatzzweck ich am besten wähle. Warum
Also,
rotieren, kommen wir später nochmal drauf, was da.
um nochmal so auf die Menge der Schuhe und kann man sich vom Schuh, also ich habe es auch schwer, mich von den Sachen zu trennen, ja, auch von Schuhen, ja, wo ich mir dann denke, naja, die ziehst du schon nochmal an und also kann auch sein, dass ich so 3, 4 Paar zu Hause habe, die ich vielleicht nie wieder anziehe, aber ich könnte sie nochmal anziehen. Und ich bin da jetzt nicht so hinterher, dass ich sage, ich habe das jetzt voll im Griff. Also ein bisschen emotionale Beziehung zu den Schuhpaaren ist schon da, ja.
Echt? Also ich kann mich erinnern, ich habe nach meinem zweiten Transalpine Run die Schuhe noch in Italien in die Tonne gekloppt. Und auch die Schuhe hier vom Kullermann, die haben jetzt das letzte Jahr nicht überlebt. Die habe ich jetzt auch vor ein paar Monaten entsorgt. Und da, also so sehe ich sowas hier, so ein Merch doch mag, von verschiedenen Laufveranstaltungen sind die Schuhe mir relativ
ja,
gleichgültig.
Wenn du da eine Zeit drauf sticken würdest oder eine besondere Veranstaltung, würde es wieder anders aussehen, ne?
Ja, wahrscheinlich, wenn ich mal gewinnen würde. Ja, so.
Aber
ja, was heißt denn Heel-to-Toe-Drop?
Genau, was ist denn, also man kann das auch Sprengung nennen, ja, das ist dann der Drop oder die Sprengung. Was bedeutet das?
Magst du? Soll ich?
Nee, du. Hey, wir haben es schon geklärt. Ich habe von Schuhen nicht so die Ahnung. Ja? Und du hast mal bei einem Schuhhersteller gearbeitet. Das heißt, du bist heute am Drücker. Ja?
Bin 15 Jahre in der australische Sommerschuhmarke hier in Deutschland vertrieben. Und mit Schuhen kenne ich mich aus, ja. Ja, Sprengung heißt nichts anderes als der Höhenunterschied zwischen Vorfuß und Ferse. Also wie viel Millimeter steht die Ferse höher als der Vorfuß? So. Hat man in der Regel bei Sportschuhen respektive Laufschuhen im klassischen Alltag, ein klassischer Sneaker kann Sprengung haben, muss keine Sprengung haben, da hat es weniger Auswirkungen. Aber das bedeutet Sprengung und ist eigentlich, wenn Schuhe von den klassischen Herstellern vorgestellt werden, immer in aller Munde. Neben dem neuen Schaum, der verarbeitet wurde für die Dämpfung, wird die Sprengung immer erwähnt. Ja, und wo liegen wir? In welchen Sprengungsbereichen? In der Regel unterscheidet die Industrie da in drei Bereiche. Es gibt eine niedrige Sprengung, die anfängt bei 0 Millimetern, also eine Zero-Drop-Ausrichtung, wo der Vorfuß und der Rückfuß auf gleicher Höhe stehen. Und die niedrige Sprengung, so sagen die meisten Hersteller, gibt es maximal 4 Millimeter. Der mittlere Sprengungsbereich dann von 5 bis 7 Millimetern und über eine hohe Sprengung spricht man in der Regel von 8 bis 12 Millimetern. Höher geht es zumindest im Laufschuhbereich in den seltensten Fällen.
Wie ist die Sprengung deiner Meinung nach in der Gesellschaft anerkannt oder nicht? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, guck mal, der Marius, der läuft mit 6 Millimeter Sprengung, der hat es ja gar nicht drauf. Oder ist es so, heutzutage läuft man mit 0 Sprengung, weil dann ist man gesünder unterwegs oder wie läuft das ab? Ja.
Also ich glaube zwar, Sprengung ist zumindest in der Laufbubble überall bekannt und jeder weiß, was es ist oder hat schon mal davon gehört, aber aus meiner Erfahrung heraus haben die wenigsten sich Gedanken gemacht, was die Sprengung wirklich für einen Impact auf das Laufverhalten, auf die Laufökonomie hat. Und deswegen gibt es da, glaube ich, relativ viel Halbwissen, was unterwegs ist. Deswegen war es mir durchaus wichtig, dass wir das Ganze mal besprechen und zumindest in eine Bahn lenken, über die man reden kann.
Genau, und das ist auch das, worauf ich da mit dieser blöden Frage hinaus will. Der Drop oder die Sprengung ist eben halt kein Qualitätsmerkmal, in dem Sinne, das eine ist besser als das andere, sondern das ist eine Art Werkzeug, was ich benutzen kann, um entsprechend, ja, das an der Laufökonomie was zu machen. In besonderen Situationen, in gewissen Wettkämpfen brauche ich vielleicht verschiedene Drops, verschiedene Sprengungen im Schuh und so weiter. Ja.
Ja, auch auf welchem Untergrund laufe ich? Laufe ich Straße, laufe ich Trail? Welche Art von Trail laufe ich? Laufe ich nur Gravelstraßen, Feldwege, Forstwege oder gehe ich wirklich ins technische Gelände? Habe ich viel Uphill oder Downhill dabei? Auch ein Aspekt, der die Sprengung, den die Sprengung beeinflussen kann, was die Achtsamkeit auf dem Trail angeht. Und das hängt ja dann in der Regel auch noch mit den ganzen anderen Gegebenheiten eines Schuhs zusammen. Ist er torsionsfähig? Was hat er für eine Aufbauhöhe? Wie viel Dämpfung hat der Schuh? Ist maximale Dämpfung auch der maximale Komfort oder nicht?
Voll Komfort, Stabilitätsbedürfnisse. Und jeder, der jetzt die Nase erinnert euch mal, als ich gesagt habe, ich habe so ungefähr 12 bis 15 Paar Schuhe. Jeder, der da die Nase gerümpft hat da draußen, ja, nehmt das mal bitte zurück. Ja, schreibt mal in die Kommentare, Entschuldigung, Marius, dass ich die Nase gerümpft habe. Weil jetzt wird klar,
entrümpft euch.
Entrümpft euch vor mir, ja. Weil jetzt wird mir nicht klar, der Marius hat da gar nicht so eine Macke. Ja, der Marius hat einfach für verschiedenste Situationen auch verschiedenste Schuhe. Und wenn ich denselben Schuh habe für den Trail, mal etwas gemütlicher, ne, gleiche Strecke, 30 Kilometer, Long Run, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, verschiedene Sprengungen, weil ich mal ein bisschen aggressiver reingehen will oder nicht. Genau deswegen mache ich das so. Ja.
Ja, und seitdem wir seit ein paar Jahren erleben, dass Schuhe immer mehr Aufbauhöhe bekommen, also immer mehr Schaum unter die Sohle, beziehungsweise unter das Fußbett und oben auf die Sohle drauf bekommen, desto mehr Auswirkungen hat das Thema Sprengung auf die Laufökonomie. Aber was heißt denn? Reden wir mal über eine hohe Sprengung. Ne? Die meisten, die auf der Straße anfangen zu laufen, sind im Bereich Straßenlaufschuhe dann unterwegs und werden in der Regel mit einer hohen Sprengung, die zwischen 10 und 12 Millimetern ausgerichtet ist, von den Laufschuhherstellern bedient.
Das ist schon quasi
das ist der High Heel, genau. Das ist der High Heel unter den, so, aber warum?
So pfennig absetzen
warum, quasi. Warum, das wäre auch nicht schlecht. Technisches Laufen mal anders. Ja. Stell mir gerade so einen Marathon vor. Ja, warum sind die meisten Straßenschuhe mit einer hohen Sprengung ausgestattet, die man so landläufig im Regal findet? Was würdest du sagen?
Ach so, also warum haben die eine hohe Sprengung, die eher die Straßen? Ich würde sagen, damit man eher im Abrollverhalten dazu neigt, diesen Vortrieb zu generieren. Das wäre so ein Vorteil davon. Ja? Es gibt sicherlich auch Nachteile, die da mitschwimmen. Ist ja immer so, wo Vorteile sind, sind auch Nachteile. Außer beim Coaching bei Finish Line Emotions, ja. Aber ich denke mir, dieser hohe Drop, der wird einen gewissen Vortrieb im Abrollverhalten generieren. Genau, das ist so das, was man damit will, oder?
Geht ja häufig auch mit einer Rocker-Konstruktion einher. Ne? Rocker, die ist die Konstruktion, quasi die Wippenkonstruktion, die meisten Schuhe mittlerweile innehaben. Das heißt, dass ich automatisch,
Die gebogene Schuhform sozusagen, vorne ein bisschen höher, hinten ein bisschen höher, in der Mitte.
Genau, und dann kommst du, und dann ist der Kipppunkt immer ungefähr so unterhalb des Großzehengrundgelenks drunter, je nachdem, wie aggressiv der Schuh ausgerichtet ist, damit dann gleichzeitig die Vorwärtsbewegung noch mit ein bisschen mehr Dynamik versehen wird, ne? Die Rocker-Konstruktion. Ja, also völlig richtig, ne? Du hast ein bisschen mehr Drop, damit kommst du schneller in die Vorwärtsbewegung. Eine hohe Sprengung wird häufig auch von Fersenläufern genutzt. Also fangen wir da nochmal an. Es gibt ja im Endeffekt drei Arten von Laufaufsätzen, die man haben kann. Ich kann beim Lauf mit dem Vorfuß aufkommen, das wäre das Optimum, gerade wenn ich im schnelleren Segment unterwegs bin, im Sprintbereich, im Kurzstreckensegment ist der Vorfuß eine sehr optimale, aber auch eine sehr schwere oder sehr, sehr schwer durchhaltbare Lauftechnik, die ich vollziehen kann. Ich kann Mittelfußläufer sein, da denke ich, das ist ein Großteil der Laufenden, ist Mittelfußläufer. Interessanterweise auch, wenn man im Laufladen gefragt hat, was läufst du denn? Läufst du viel Vorfuß? Alle, ja, natürlich. Und dann hast du eine Laufanalyse gemacht und es waren zumindest Minimum Mittelfuß. Manchmal dann auch Ferse, ja. Und dann die Menschen, die mit der Ferse zuerst aufkommen, einen deutlich längeren Abrollweg haben, den sie vollziehen müssen. Und da nimmt eine hohe Sprengung einfach Druck von der Ferse, dämpft deutlich mehr die Ferse und bringt ein angenehmeres Abrollverhalten und entlastet zwangsläufig auch die Achillessehne und die Wadenmuskulatur.
Ja, die Eigenwahrnehmung oder der Wunsch sozusagen, die Realität und die Eigenwahrnehmung unterscheiden sich da manchmal, ja.
Ja, natürlich jedes Laufbild von Laufinfluencern und Influencerinnen im Social Media Bereich ist Vorfuß ausgerichtet.
Ja.
Wenn man sich dann wahrscheinlich die 100 anderen Bilder
und sonst,
anguckt.
Wenn keine Kamera läuft, dann Fersenläufer sein Vater sozusagen.
Ja. Wobei, ganz wichtig finde ich auch zu sagen, ein Fersenlauf ist erstmal nichts Schlimmes. Das ist einfach, wie es ist. Es ist unter Umständen nicht ganz so ökonomisch vom Laufstil her und von der Energie. Rückgewinnung, die ich beim Vortrieb oder Effizienz, danke. Mhm. Aber erstmal auch per se nichts Schlimmes in dem Sinne.
Genau. Es ist nicht Wenn du natürlichen Laufstil annimmst, so wie dein Körper eben reagiert beim Laufen, so wie du es intuitiv gelernt hast, ist das erstmal nicht ganz falsch. Es kann falsch sein, ja. Ich möchte da nichts pauschalisieren, aber es ist grundsätzlich erstmal nicht verkehrt, wenn du Fersenläufer bist. Grundsätzlich, sagt man doch immer. Grundsätzlich sagt man, wenn es bei den meisten Fällen eigentlich auch anders ist. Ja,
Wenn es eigentlich total scheiße
genau. Ja.
ist, ja. Gewöhn dich um. Wobei
Nein,
die
und
Umgewöhnung vom Ferse auf Mittelfuß ist langwierig und
boah,
geht
ja,
nicht von heute auf morgen.
Umgewöhnung, da bitte ganz, ganz vorsichtig sein, Leute. Da bin ich der festen Überzeugung, dass das Sinn macht, über ein Athletiktraining, über ein Lauf-ABC, über Kraftsport eben die Laufökonomie zu verbessern, wo die sich dann am Ende auch immer hinbewegt, ja, zu einer kürzeren Bodenkontaktzeit, zu einer besseren Leg-String-Stiffness und so, dann stellt sich der Körper irgendwann schon automatisch auf einen effizienteren Stil ein, was dann meistens auch irgendwo Richtung Mittelfuß geht, von der Ferse Richtung Mittelfuß, ja, das ist dann einfach effizienter am Ende für die Bewegung, Laufbewegung, aber bitte nicht von heute auf morgen umstellen und sich dann wundern, warum man irgendwo Knieprobleme oder Gelenkprobleme bekommt.
Ja, und das gilt generell auch bei der Schuhwahl. Das Thema Probleme im Bewegungsapparat, egal ob an Gelenken, Knien oder sonst wo, hängt ganz häufig mit der falschen Schuhwahl zusammen. Ja, es ist, also auch die Auswahl, die richtige Größe, damit fängt es ja häufig schon an, die richtige Laufschuhgröße zu finden für sich. Schuhe, die, ich hab einen relativ schmalen Fuß und wenn ich bin immer der Meinung gewesen, habe immer die Leute so beraten, wenn ihr Schuhe zu sehr schnüren müsst, vom Schnürsystem her, dann ist es der falsche Schuh. Dann passt er nicht zu eurem Fuß. Weil in dem Moment,
Okay.
wo ich den Schuh wirklich eng schnüre, dann übe ich massiv Druck auf den Spann aus. Das kann ich zwar versuchen, durch eine Marathonschnürung ein bisschen abzufedern, ja, aber trotzdem ist Druck da.
Die Marathonschnürung, ey, wenn nichts mehr hält, aber die
Die hält
Marathonschnürung,
immer.
die hält immer. Ja. Setz die Segel, löst die Marathonschnürung. Da geht
Geht.
einiges mit, ja.
Alle, die nicht wissen, was die Marathonschnürung ist, können das jetzt nebenbei nochmal googeln.
Genau.
Und nächste Woche wird
Man
abgefragt.
hat ja witzigerweise, und irgendwo muss es ja sein, man hat, wenn du dir deinen Schuh anguckst, dann hast du einen Schnürsenkel, der da rausguckt, irgendwo oben am Spann. Und daneben sind nochmal kleine Löcher. Ja, so ein maximal so ein Zentimeter, vielleicht 6 bis 8 Millimeter daneben, kommt nochmal so ein Loch. Und jeder fragt sich immer, wofür ist dieses Loch da? Und Leute, das ist genau für die Marathonschnürung. Du nimmst denselben Schnürsenkel von derselben Seite, fädelst den in das andere Loch rein,
Von oben nach unten.
führst den Pinorek durch die Schlaufe von dem Schnürsenkel auf der jeweils gegenüberliegenden Seite, fädelst den durchs Öhrchen durch und ziehst es zu, machst eine schöne Schleife und dann sage ich euch, habt ihr die Stabilität im Schuh eures Lebens, ja.
Und ihr werdet Schuhe, bei denen ihr bisher gedacht habt, naja, ist okay, passt so, plötzlich lieben. Weil
Genau.
sie bombenfest sitzen, ohne auf
Genau.
den Spann zu drücken.
Wenn
Und
die Welt untergeht,
mindestens.
aber der Schuh bleibt am Fuß,
Ja,
ja.
definitiv. Egal welche Sprengung.
Wir waren bei 8 bis 12 Millimeter, oder so, also eine sehr hohe Sprengung, sage ich mal. Du hast gesagt, 12 Millimeter ist irgendwie so mit das Größte.
Ja, es gibt wenig, die drüber hinausgehen. Also ist mir kaum was bekannt, ja.
Genau, was ich gehört habe, ist auch, vielleicht hat das auch den Grund, weil es da Normen gibt, wo wir auch dann bei Olympia irgendwie oder bei Wettkämpfen darauf achten müssen, dass es nicht zu viel ist. Gibt es das? Also ich war der Meinung, dass ich mal sowas in der Richtung gehört habe.
Ja, das hat aber nichts mit der Sprengung zu tun, das hat generell mit der Aufbauhöhe des Schuhs zu tun. Ich muss gestehen, das habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt, wo aktuell die Grenze liegt, aber das sind, wenn ich mich richtig entsinne, paar 40 Millimeter, die der Schuh maximal hoch sein
Vier
darf.
Zentimeter, irgendwas habe ich auch im Kopf, ja.
Ja.
Wenn du das weißt da draußen, hilf mal der Community, schreib es mal unten in die Kommentare rein, wie viel Millimeter das waren, wo ist da die Obergrenze
Ja.
im Normbereich für eben Wettkämpfe im Verbandsbereich, wahrscheinlich im Olympia und so weiter, ja.
Ja, wobei sich das vorrangig oder ausschließlich, soweit ich weiß, auf den Straßenbereich fokussiert. Im Trail sind mir diese Regularien oder Reglementierungen aktuell nicht bekannt.
Nicht bekannt, okay.
Ja.
Ja. Und also der ho hohe Drop, du hast gesagt, eher im flachen Laufbereich, ja.
Genau,
Und
also für
ja.
längere Einheiten, lockere Einheiten, also alles, wo es nicht auf das klassische Tempo ankommt, weil du doch relativ hoch stehst, auch verhältnismäßig wenig Bodenkontakt in Form von ja, Bodengefühl bekommst, sagen wir es, drücken wir
Also
es mal
bist du
so
weit weg
aus.
vom Boden
Du
quasi,
stehst
ja.
relativ weit weg und hast auch relativ wenig Möglichkeiten. Also das Gelände sollte auch nicht zu technisch werden, weil du mit einem hohen Aufbau deutlich weniger Reaktionsmöglichkeiten auf einen sich ändernden Untergrund hast.
Okay.
So.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn der Fuß hinten so leicht hoch steht, die Wade ist die ganze Zeit auf Volldruck, also die ist die ganze Zeit konzentrisch gespannt, ja.
Ja, wobei die Achillessehne insgesamt dadurch, dass die Wade ihr was abnimmt, deutlich entlastet wird. Also
Genau,
man sagt ja
die
dann, glaube
Achillessehne
ich,
ist entlastet, ja.
genau, ne, dass wenn Achillessehnenprobleme vorliegen sollten oder man sich leider dahin bewegt hat, dass sie angefangen haben, dass eher der Griff zu einer höheren Sprengung hilft als der
Könnte
Griff
man
zu
die
einem 0 mm.
Achillessehne schonen, es sei denn, und das ist auch wieder ganz, ganz gefährlich, wenn man so, weil die Achillessehnenprobleme und Entzündungen und so weiter können ja auch wieder von den höheren Muskelsträngen im
Ja.
Unterschenkel, im Oberschenkel und so weiter herrühren, ja. Von daher, wenn dann die höhere Sprengung genommen wird und die Wade ist die ganze Zeit auf Druck und die hat sowieso schon zu viel Zug im konzentrischen Bereich, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so. Also dann genau gucken, wo ist die Ursache vorher. Aber mal zu wissen, die Wade ist angespannt, die Achillessehne ist eher entlastet bei einer hohen Strengung.
Genau. Da sind wir in diesem 10 bis 12 mm oder 8 bis 12 mm, je nachdem, wie die Hersteller es entsprechend einen Taktenbereich
Interessant, okay. Ich hätte eher
unterwegs.
gedacht, dass die hohe Sprengung eher so dieses aggressive Schnelllaufen, Halbmarathon, Marathon und so, dass das eher so in die Richtung geht.
Naja, dadurch, dass die hohe Sprengung ja meistens auch mit einer etwas höheren Dämpfung einhergeht, weil einfach mehr Material auch unterm Schuh verbaut wird und dadurch der viele, viele Läufer, die nicht akut auf ihre Laufökonomie achten, sondern wirklich so laufen, wie sie es gewohnt sind, wie sie es gelernt haben oder auch nicht gelernt haben in den meisten Fällen, fördert so eine hohe Sprengung durchaus den Aufsatz im hinteren Fußbereich, also Mittelfuß bis Ferse. Und dadurch bist du automatisch nicht im Vortrieb unterwegs. Du musst deutlich
Verstehe,
mehr
verstehe.
arbeiten.
Ja,
Aber es ist
okay.
angenehmer, ne? Es ist ein sehr, in der Regel ein sehr, sehr, sehr weiches. Und das, was du am
So
Anfang sagtest,
rollendes Gefühl, ne?
genau, und
Ja.
das gaukelt dir ein Stückchen auch die Geschwindigkeit vor, die du deutlich weniger mit Kraft hervorbringen musst.
Verstehe.
Ja. Also ich finde es immer ganz spannend. Ich spiele ganz gern damit zwischen einem 10 mm Schuh und einem Altran mit einer 0 mm Sprengung hin und her zu switchen. In Klammern, aber Leute, macht das echt nur, wenn ihr beides gewohnt seid, regelmäßig zu laufen. Ansonsten gebt ihr so viel Impact auf die Achillessehne oder auf den gesamten Bewegungsapparat, dass du durchaus den Probleme dich rein beförderst. Deswegen das bedacht angehen.
Ja, genau, diese extremen Wechsel von Gewohnheiten sind dann wahrscheinlich auch immer ein bisschen fraglich für den Körper. Die Sehnen, Gelenke und Muskulatur, die brauchen dann immer ein bisschen was, um sich dann wieder zu gewöhnen. Dann haut man sich vielleicht kurzfristige Überlastungen in irgendeiner Form rein, wenn man jetzt sagt, hey, Tommy hat gesagt, 12 mm Sprengung ist jetzt der absolute Shit, da rollt man locker, das will ich jetzt und man hat vorher einen Altra-Schuh getragen, dann hat man vielleicht ein kleines Problem nach 2 Wochen.
Und andersrum
Ja.
genauso, ne?
Ja,
Das
genau, ja. Ist Altra so die erste Marke gewesen, die den Zero Drop so salonfähig gemacht hat? Das war
Also
ja, war
ich
mit
weiß nicht,
drin.
ob sie die erste Marke waren, die damit kommunikativ an den Start gegangen sind. Sie waren zumindest die Marke, die es deutlich in die Bubble reingetragen hat vor vielen, vielen Jahren. Und ja auch ein Stück weit oder Langzeit so den Mythos, ah, das sind die Ultraläufer, das sind die Ultra-Hiker, die mit Altra unterwegs sind. Aber es gibt ja noch andere Marken, die auch im 0 mm-Bereich unterwegs sind. Die dann aber in der Regel wirklich auch für lange Kanten, für fortgeschrittene Läufer der passende Schuh sind, weil ein anderer Impact auf das gesamte Laufsystem ausgeübt wird. Das
Ja.
Naja. Muss man einfach so sagen. Und in der Regel auch die Dämpfung deutlich geringer ausfällt als bei einem Schuh mit einer hohen Sprengung.
Okay, ja. Und ist es so, wenn, also, ja, wenn wir jetzt etwas weiter runter droppen, sozusagen in der Sprengung, erstmal, bevor wir weiter runter droppen, überhaupt mit den Millimetern, droppt ihr erstmal bitte, wenn euch der Podcast gefällt, das Abo rein und droppt gerne mal 5 Sterne. Ansonsten spreng ich euch eine, ja.
Spreng ich euch ins Gesicht. Oh.
Sonst spreng ich euch was, ja.
Für den entschuldige ich mich.
Sind wir schon so weit, dass wir uns entschuldigen dürfen
Ja,
für das?
ich manchmal, ja.
Genau, also ja, ey, seid so lieb, haut unten mal so ein bisschen in die Tasten rein. Das fördert den Algorithmus hier für uns und wir haben die Chance hier mit unserem Podcast noch ein paar mehr Leute zu erreichen. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ich weiß, der eine oder andere gibt schon richtig Gas und man kann auch nur einmal 5 Sterne bewerten. Mir hat schon jemand gesagt, wenn ich jede Folge mit 5 Sterne bewerten könnte, würde ich das auch machen. Ja, Grüße gehen raus. Und ja, wir sind sehr, sehr dankbar, wie das hier läuft. Das ist echt, die Zahlen sind echt super. Vielen, vielen Dank. Ja. Droppen wir mal runter. Wir waren bei 8 bis 12, so vielleicht mal so mittlere Werte. 6, 8, 6, 7, 8 Millimeter. 7 wird wahrscheinlich nirgendwo verbaut sein, aber 6 oder 8 Millimeter.
Ja, fünf durchaus auch. Also gibt da den, steht der hier drauf? Nee, ne? Doch. Naja, der beim UTMB ansässigen Marke als Hauptsponsor, die durchaus, ich glaube, der aktuelle Speedgoat hat, glaube ich, 6 mm, der Mafate hatte mal 5 mm. Also ja, ich gehe mal davon aus, dass wenn ein Gros deiner 12 bis 15 Laufpaarschuhe aus dem Trail-Bereich sind, ne, wahrscheinlich 2/3.
Ja, kommt hin, ja.
Oder die Hälfte.
Ja, so 50-50, denke ich, ja.
Genau. Dann wird die traillastigeren Schuhe sich alle in den mittleren Bereich umtun, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welche Sprengungen meine Schuhe haben. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe da nicht so. Ich kann ja nachher nochmal erzählen, gleich, wie ich meine Schuhe
Wie
auswähle.
du
Ja,
deine Schuhe aussuchst, ja.
meistens nach Farbe.
Weißt du, warum ich meine Schuhe nicht mehr nach Farbe aussuche? Und das ist eine wahre Geschichte. Als ich angefangen habe, regelmäßig zu laufen, bin ich in den Laufladen. Ich erwähne jetzt ganz bewusst nicht die Stadt, wo ich war. Und habe mich dort beraten lassen.
Frankfurt, ja.
Und dann gab es da zwei, drei Schuhe zur Auswahl. Und ich betone, ich wagte dann, die Farbe zu monieren, die mir da vorgesetzt wurde, weil das war irgend so Neongelb, irgendwas. Und dann bekam ich immer original, Zitat, die Antwort, halt die Fresse. Willst du laufen oder modeln? Ich habe dann
Uiuiui.
die gelben genommen. Also ich habe mich nicht getraut,
Okay.
dann zu widersprechen. O-Ton. Und damit war die Basis gesetzt für mich, den modischen Aspekt komplett außen vor zu lassen.
Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Also ich habe ja gerade Frankfurt in den Raum geworfen. Es könnte aber auch jetzt anhand dieser asozialen Antwort von dem Schuhverkäufer, könnte es auch Gelsenkirchen gewesen sein. Ja?
Weder noch, aber vielleicht kam derjenige auch daher. Das möchte ich nicht
Okay,
ausschließen.
ja.
So, damit haben wir alle Schalker weg.
Ja, genau, ja. Das Wort, was man nicht aussprechen darf als Berliner, West-Berliner Fußballfan sozusagen. Ey, aber ich finde es ja irgendwo, hat auch was Sympathisches, oder? Im Endeffekt, wahrscheinlich lassen die Schuhverkäufer diesen Spruch dreimal am Tag und die sind wahrscheinlich schon leid, dass irgendjemand auch nur annähernd im ersten Moment, wo der Schuh kommt, sich irgendwie über die Farbe Gedanken macht. Ja, weil das ist nun wirklich, und das war von mir natürlich ein Spaß, ich mache das natürlich nicht nach Farbe, aber ich habe trotzdem meine eigene Art und Weise, wie ich Schuhe auswähle. Ja, meistens nehme ich einen großen Würfel mit. Also die Farbe ist nun wirklich im ersten Moment mal nicht das Entscheidende. Im dritten Atemzug, im vierten Atemzug, nachdem man so ein
Alles gut.
Ausschlussverfahren gemacht hat,
Ja.
man kann sich zwischen zwei nicht entscheiden, dann bitte. Ja, darf es auch gerne das Modell sein, was ein bisschen geiler aussieht, was ein bisschen besser zum Outfit passt und so weiter. Klar, aber vorher würde ich echt erstmal danach gehen, wie die Passform ist und was ich wirklich brauche.
Ja, Passform. Wofür soll er eingesetzt werden? Hat er eine Torsion? Hat er keine Torsion? Also für eine Torsion, wie verdreht er sich oder verdreht er sich eben nicht? Hat er eine Steifigkeit oder nicht? Ist er für die Straße? Ist er für den Trail? Was wir vorhin gesagt haben, was für einen Untergrund gibt es? Das ist ein eher technischer Aspekt. Will ich viel Downhill laufen damit? Was hat er für eine Gummimischung unten drunter? Ne? Hat er Grip bei Nässe? Hat er Grip bei Schnee oder nutze ich ihn wirklich nur in trockenen Verhältnissen? Und so weiter und so fort. Das Thema Dämpfung, da scheiden sich ja wirklich die Geister. Und ich muss von mir sagen, ich war ja vor 3, 4 Jahren echt so ein Dämpfungsfanatiker. Also mir war die Dämpfung so massiv wichtig, habe mich aber dann im Laufe der Zeit da wieder deutlich von verabschiedet und bin eher zu direkteren Schuhen gewechselt. Aber das ist auch nichts Schlechtes oder Falsches. Der Schuh muss passen. Und das, was du vorhin auch sagtest, ist es ein, was bin ich denn für ein Typ? Habe ich eine Pronation in meinem Bewegungsapparat? Das heißt, knicke ich nach außen oder nach innen? Wenn ich laufe, brauche ich also einen eher stabil ausgerichteteren Schuh. Klassische Stabilschuhe gibt es ja in der Form eigentlich gar nicht mehr. Zumindest haben die meisten Hersteller sich davon abgewendet, sie so zu nennen. Ja, aber gibt es stabile Elemente im Schuh, die eingebaut sind? Meistens irgendwelche Kunststoffelemente, die angeflanscht sind, links oder rechts. Oder habe ich einen sogenannten Neutralschuh? So, und dann
Ja, weil
kümmere ich
das
mich
auch
um.
teilweise so Begriffe sind, ein Stabilschuh, da will auch keiner mehr in den Laden gehen und sagen, ja, hol mal bitte drei Paar stabile Schuhe. Ich brauche es besonders komfortabel. Ja, das möchte sich keiner geben. Ja, dann
Ja.
lieber irgendwie sagen, naja, neutral, aber mit so Augenzwinkern.
Ja, aber es
Darf
ist,
auch gerne ein bisschen Rückhalt haben, ja,
und
in der
dann siehst du die
Pronation.
Leute draußen laufen und knicken alle nach innen. Die Schuhe passen hinten und vorne nicht, aber sie sahen cool aus und sie waren kein Stabilschuh. Der hat mir der Typ da nicht angedreht, weil ich bin ja nicht alt und krank. Und fragst ja,
Ja.
nee, dann schade doch deinem gesamten Körper damit. Bringt nichts. Und dafür ist das Zeug, muss man einfach sagen, viel zu teuer. In den meisten Fällen.
Ja, absolut, absolut. So mittelhohe Drops oder Sprengungen, die sind dann wahrscheinlich auch genau diese eierlegende Wollmilchsau, dieser Hybrid aus beiden Formen,
Ja.
könnte ich mir vorstellen. Also wir haben noch einen leichten Zug auf der Wade, ja, eine leichte Vorspannung oder Spannung würde ich es mal nennen. Die Achillessehne ist auch so mittelmäßig beansprucht. Ja.
Hast aber ein deutlich besseres Bodengefühl, du hast mehr
Ah, okay, ja.
Kontrolle, ne? Beim Fußaufsatz hast du mehr Kontrolle, kannst
Also es ist nicht mehr
reagieren.
so schwammig, ja. Manchmal sind die
Richtig,
Schuhe so
genau.
gefühlt schwammig,
Ja.
oder wenn.
Da kommt dann zwar automatisch auch nochmal die Dämpfung und der verbaute Schaum dazu, wie es sich anfühlt. Das ist dann der nächste Aspekt, der neben der Sprengung noch zum Tragen kommt. Aber grundsätzlich ist bei einer geringeren Sprengung erstmal ein direkterer Fußaufsatz möglich und vor allen Dingen eine schnellere Reaktion in Bezug auf, gerade wenn wir am Trail unterwegs sind, auf Wurzeln, auf Steine, verblocktes Gelände, wie auch immer. Und dadurch eine geringere Verletzungsgefahr.
Okay.
Oh. Das schließt nichts aus, aber zumindest fördert es auch nicht das Umknicken.
Das heißt, wir kommen jetzt auch in Gefilde, wo wir dann auch wieder ein bisschen zügiger unterwegs sein können. Ja, wo wir,
Dadurch,
wenn
ja.
wir, ja, ohne jetzt, sage ich mal, zu viel Spannung zu haben, gerade bei schnelleren Einheiten. Es macht dann schon Sinn, wahrscheinlich, wenn aus dem Laufstil heraus die Achillessehne nicht schon zu sehr belastet ist, aber wir haben so ein Zwischending zwischen Bodengefühl, also Stabilität im Fußauftritt, ja, bei der Bodenkontaktzeit, mehr Kontrolle, haben aber am Ende trotzdem noch ein ganz gutes Rollverhalten.
Ja, das, was du gerade sagtest, wir kommen dann in die Situation, dass nicht der Schuh uns schnell macht, also nicht der extrem hohe Aufbau mit dem hohen Bounce-Effekt, bestenfalls oder schlimmstenfalls, das kann sich jetzt jeder aussuchen, noch eine Carbonplatte drin oder was auch immer jetzt mittlerweile als
Das wollte ich auch
Plattenmaterial
noch
verwendet
ansprechen.
wird.
Ja,
Und wir holen die Kraft wirklich aus dem eigenen Fuß heraus. Also dieses Thema Großzehengrundgelenk, das liegt mir immer so massiv am Herzen. Viele Leute kaufen sich zu enge Laufschuhe, wo die Zehen einfach übereinander liegen oder sehr eng sind und du damit überhaupt nicht das natürliche Laufverhalten, wenn du mal barfuß läufst, gehen die Zehen auseinander und du gehst komplett über die Zehen rollst du ab und die meiste Kraft holst du aus dem Großzehengrundgelenk. So, das bringt dir den Vortrieb, ohne dass du den gesamten Muskulaturapparat zu sehr beanspruchen musst. Je enger, ich höre gleich auf mit dem Nerd Talk, aber je enger ein Schuh ist, desto mehr werden die Zehen zusammengepresst. Auch je enger Socken sind, die gehen da auch dem entgegen. Ja, und desto mehr nimmt dir der Schuh Arbeit ab, was aber nicht unbedingt der Laufökonomie zugutekommt.
Das ist aber interessant. Allein schon die Aussprache davon. Großzehen, Grundgelenk, ja?
Ja.
Leute, merkt euch das.
Auch das wird abgefragt. Ist prüfungsrelevant.
Ja, ist prüfungsrelevant für Schuhverkäufer. Sehr, sehr, sehr gut. Aber ja, na klar, so richtig Gedanken macht man sich wahrscheinlich eher nicht. Gerade wenn man so trainiert und so weiter, dann ist alles andere wichtig als das Großzehengrundgelenk. Und klar, was ich auch mal vom Athletiktraining und Präventionstraining und so weiter gelernt habe, dass wir dieses Gelenk auch gerne nochmal im Barfußbereich mobilisieren. Ja, also wenn du mal da draußen deine 3 Minuten Zähne putzt und du stehst, weil du der Athlet von Tommy bist, auf einem Bein, dann kannst du da auch gerne mal noch die Füße und das Großzehengrundgelenk eben mobilisieren und hast da sicherlich keine Nachteile dran.
Ja, pass auf, Marius, jetzt machen wir mal Folgendes. Ich komme zu dir und buche eine Stunde Uphill-Coaching bei dir.
Ja.
So, du gehst mit mir an den Berg.
Okay.
Was erzählst du mir zum Thema Uphill? Laufen.
Dafür reicht die Stunde jetzt nicht mehr. Ja? Soll ich jetzt meine Kursinhalte? Also, ich kann ja mal eine Sache droppen, die mir am wichtigsten ist. Das ist auch für mich eins der wichtigsten Learnings aus dem Technik-Workshop, den ich kreiert habe und den ich anbiete. Und das ist, dass Uphill-Laufen Rhythmus ist. Ja? Also Laufen am Berg und vor allem also vorrangig im Uphill bedeutet viel Rhythmus. Rhythmus, eine hohe Trittfrequenz. Das ist natürlich dann dadurch oft so, dass wir im vorderen Fußbereich eher auftreten und hochlaufen. Und darauf will Tommy jetzt hinaus.
Ja, ich will auf das Großzehengrundgelenk hinaus, genau. Also du holst deutlich mehr Kraft in den Vorfuß, wenn du bewusst die Zehen einsetzt. Ganz bewusst. Und also ich merke das ja bei mir selber auch immer, dass man sich durchaus gerade bei langen Einheiten immer wieder daran erinnern muss, auch einfach die Zehen mal zu spreizen, um dadurch wieder mehr Druck in den Bewegungsapparat und in den Bewegungsfluss reinzubringen. Mhm. Und das fördert einfach eine breitere Zehenbox. Und ich mache jetzt ja keine Werbung für irgendwelche Anbieter, Hersteller, wollte ich sagen, die das in ihre Schuhe einbauen, sondern einfach nur ein Bewusstsein dafür zu schaffen, darüber nachzudenken und vielleicht Schuhwahl, Sockenwahl durchaus anzupassen, wenn es auf längere Distanzen geht oder wenn ich ein bestimmtes Streckenprofil habe, was einen Wettkampf ausmacht, dann über die Schuhwahl nochmal stärker nachzudenken. Habe ich die richtige Sprengung? Habe ich den richtigen Schuh? Habe ich den richtigen Grip? Fällt mir der Stift aus der Hand? Und komme ich wirklich dann auch nicht nur durch mein Training, sondern durch das Equipment auch besser voran.
Ja, ja. Ja, kann man sicherlich über das Großzehengrundgelenk einen eigenen Podcast machen, ja, so wichtig wie das ist.
Weiß ich nicht, ob du dann Leute ranholst, die einen Fetisch damit haben, das weiß ich jetzt nicht, aber.
Da holt man sich 2 Zielgruppen. Nee, also spannend, ja. War für mich, jetzt ist für mich auch ein bisschen neuer Input. Ich schreibe mir das gleich hier auf und werde mich mit dem Großzehengrundgelenk mal ein bisschen beschäftigen. Damit ich den Leuten, nee, echt, du grinst so. Ich erzähle sehr oft Scheiße. Das ist, wenn ich dann was Ernstes erzähle, dann glaubt mir keine Sau mehr. Ich werde mich damit beschäftigen, ja, weil das auch wieder ein schönes Thema ist, was man dann eben entsprechend in die Kurse noch mit einbauen kann. Sehr, sehr wichtig, ja. Dann kann ich wieder mit neuem Wissen glänzen, ja. Rutschen wir doch mal runter, wenn wir jetzt schon bei diesem Großzehengrundgelenk und bei den Zehenboxen und so weiter angekommen sind. 0 bis 4, 0 bis 6 Millimeter Drop, um das Thema rund zu machen. Dann, was fehlt noch? Ja, wir haben wahrscheinlich, also so stelle ich mir das vor, wir haben jetzt eine dafür weniger Spannung bzw. mehr Länge in der Wadenmuskulatur. Dafür aber eine höhere Belastung auf die Achillessehne. Ja, die Achillessehne ist, wenn die Ferse tiefer ist, ihr kennt es ja von den negativen Wadenheben, die ist dann mehr gespannt, mehr auf Länge gebracht, aber auch eben die Wade und dieser Mix, der hört sich für mich super, super cool an, weil wir wollen ja, also wir haben öfter mal die Wade eher zu kurz angespannt, konzentrisch verspannt, als dass wir die jetzt besonders exzentrisch verspannt haben. Von daher kann es da schon auch sein, dass wir dadurch die Waden ein bisschen lockern können.
Ja, das kommt natürlich dem natürlichen Laufstil am nächsten, am nahesten, nächsten, näher
Nächsten, ja.
ran, am nächsten, ja, ne, die 0 Millimeter. Aber wie wir es vorhin schon kurz sagten, man muss sich langsam rantasten im wahrsten Sinne, was so die Auswahl angeht. Und die meisten 0 Millimeter oder mit maximal 4 Millimeter Schuhe sind wirklich für die eher längeren Einheiten ausgerichtet. Wenn man jetzt mal in unserem Trail-Bereich
Ja.
bleibt, was das anging. Und nicht umsonst tragen die meisten Ultraläuferinnen und Läufer auch eine sehr niedrige Sprengung, bis hin zu 0 Millimetern.
Also wer schon mal diese Altra mit der breiten Zehenbox und 0 mm Drop anhatte, vielleicht den Lone Peak oder so, das ist schon wie Hausschuh laufen, oder? Also
Ja.
ja, weiß nicht,
Ja.
es gibt bestimmt auch andere Schuhe. Lauft mal in einem Schuh mit 0 mm Drop und einer breiten Zehenbox, wenn es da noch andere Modelle gibt. Ja, ich
Ja,
habe
was
keine
gibt's denn?
Ahnung.
Es gibt noch Joe Nimble, gibt's, das ist ein deutscher Hersteller. Innovate gibt's mit 0 Millimetern.
Ja.
Was haben wir denn noch? Komme ich gerade nicht drauf, was noch in dem
Hervorragend,
Bereich
ja.
unterwegs ist. Aber das sind so drei Anbieter, die verschiedene Aspekte haben. Wobei Altra ja jetzt auch eine Linie hat, die mit 4 Millimetern daherkommt. Also die haben sich so ein bisschen angepasst, wobei ich fast davon ausgehe, dass sie sich nochmal eine neue Zielgruppe erschließen wollen. Aber das ist
Ja,
meine
und nicht, dass sie sich die
Mutmaßung.
alte Zielgruppe so Hardliner verprellen, oder? Ja.
Ja, es ist.
Genau, also sicherlich wird dadurch, dass wir diesen geraden Boden unterm Fuß haben, musst du dann auch wieder deine Fußmuskulatur mehr in Bewegung bringen. Kann förderlich sein, kann aber auch zu Krämpfen im Unterboden führen, in der Sohle führen. Wie siehst du das? Ist auch wieder das Thema einfach langsam rantasten, wahrscheinlich vielleicht hier und da sogar erstmal mit ein bisschen Barfuß laufen. Vielleicht, ne, man kennt es ja im Sommer, dann nochmal so ein bisschen Barfuß auslaufen, quer übers Feld. Das sind so adäquate Mittel, um sich da langsam ranzutasten.
Ja, sehe ich absolut so. Also für fortgeschrittene Läuferinnen und Läufer ist es ein Thema. Fürs Trailrunning, für Bergläufer durchaus auch. Also ich hab einen direkte Rückinformation vom Trail, die ich durch die Art von Schuhe bekomme. Und jetzt hilf mir mal auf der Bahn. Spikes haben doch auch keine nennenswerte Sprengung.
Nee,
Ja.
das ist meistens nur so eine Millimeter starke, sehr, sehr harte Plastiksohle sozusagen. Ja.
Ja, und dadurch, dass du automatisch in den Vorfußbereich gehst, im
Also
Bereich des Sprinten,
die
des Schnellen,
richtigen
ja, die richtigen.
Sprint-Spikes, ja, das gibt es auch wieder so Hybridformen, die dann entweder Hartgummi haben oder ja, oder doch irgendwo nochmal ein paar Millimeter Sohle, aber meistens auch flach. Ja, also kein nennenswerter Drop, ja.
Ja, und du bist automatisch im Vorfußbereich, wenn du diese Art Schuhe läufst. Du brauchst unterhalb der Ferse eigentlich auch so gut wie kein Material, weil der Fuß berührt kaum den Boden in den Tempobereichen und demzufolge sind die auch alle nicht mit einer hohen Sprengung ausgestattet.
Eine Frage, die vielleicht auch nicht jedem klar ist da draußen. Du hast es vorhin mal angesprochen, so diese Carbon-Sohlen oder Carbon-Teilsohlen und so weiter, die ja im Prinzip diesen Rebound-Effekt bringen sollen, ja, Energierückgewinnung. Gibt es Carbonsohlen in allen möglichen Sprengungsformen oder macht das keinen Sinn?
Ja, mittlerweile ja. Also mittlerweile verbauen alle Anbieter, egal welche Sprengung, diese Carbon oder mittlerweile sind es ja auch andere Kunststoffplatten, die da eingebaut werden, ist ja nicht mehr nur alles Carbon. Was sie aber zum großen Teil alle eint, ist, dass sie mit einer sehr, sehr umfangreichen Mittelsohle daherkommen, mit einem sehr umfangreichen Mittelsohlenschaum, weil im Endeffekt ja da die eierlegende Wollmilchsau erreicht werden soll. Die Carbonplatte bringt den Vortrieb, diese Spannung der Carbonplatte soll mich nach vorne katapultieren. Um das aber überhaupt verarbeiten zu können, brauche ich diesen Bounce des Schaums, der in die Mittelsohle meistens mit einem sehr hohen Aufbau reingebracht wird. Ja. Und ich bin, also auf der Straße im Bereich Carbon, da bin ich immer wieder skeptisch, wer es wirklich laufen kann. Und da sage ich ganz bewusst, wer die Fähigkeit dazu hat. Wenn man auf dem Straßenmarathon unterwegs ist und es platscht neben einem überall, als ob eine Horde Enten über die Straße geht. Liebe Leute, nehmt mir das jetzt nicht übel, aber das sind die Leute, die die Carbonplatte nicht handeln können, weil die Fußspannung gar nicht ausreicht, die Kraft nicht ausreicht, um wirklich einen Effekt aus der Platte zu holen. Und dann platscht der Fuß auf. Also ich habe gar keinen Abrollprozess mehr im Fuß. Ja, ja. Da ist es völlig falsch und hat auch negative Auswirkungen auf den gesamten Wadenmuskulaturbereich, was das angeht. Und im Trailbereich, ja, die relevanten Marken, egal ob es jetzt ein Hoka, ein North Face und wie sie Adidas, wie sie alle heißen, bauen Carbonplatten oder Carbonfinger sind es ja da in der Regel ein. Ja. Auch bei einer niedrigen Sprengung, einfach
genau
um die Geschwindigkeit reinzubringen.
Genau unter dem Großzehen
Grundgelenk, ja. Ja, wird noch so ein kleines Blasenpflaster drunter geklebt. Ja. Damit du ein bisschen Dämpfung hast, ja.
Genau. Und die Frage dazu nochmal. Es ist schon auch so, oder? Oder habe ich das nur im Gefühl, dass diese Schäume, die da sozusagen die Sohle darstellen, die heißen ja bei jedem Hersteller irgendwie anders, haben wahrscheinlich aber ganz ähnliche Zusammensetzungen und Mischungen. Da schwört ja jeder auf so ein bisschen was anderes. Aber was auf jeden Fall mir aufgefallen ist und was ich auch glaube, was auch echt Fakt ist, die Lebenszeit von diesen Schäumen, die wird immer weniger.
Ja.
Die werden technologisch sicherlich auch irgendwo besser für den Moment des Laufens, aber die Lebenszeit, die ist schon teilweise echt frech. Also,
das Wort frech, das trifft es am besten. Es hat absolut nichts mit ökologischer Nachhaltigkeit zu tun. Also das ist ein klassischer Laufschuh vor ein paar Jahren im Training bis zu 1000 Kilometer durchgehalten hat, ist heutzutage in den seltensten Fällen noch erreichbar. Also wir reden da jetzt auch nicht von den Carbon-Schuhen, die für 200 Kilometer, 250 Kilometer ausgerichtet sind und das war's, sondern wir reden wirklich von den klassischen Trainingsschuhen. Ja, hängt einfach damit zusammen, sie werden immer leichter, es wird immer mehr an Material gespart, aus welchen Gründen nun immer, ob sie sportlich oder wirtschaftlich bedingt sind, das lasse ich mal offen. Aber Fakt ist, die Schäume sind mit Stickstoff oder sonstigen Geschichten angereichert. Die bringen auch wirklich was in der Performance, das kann man nicht anders sagen, aber sie verlieren auch sehr schnell an Performance. Ja. Und das ist auch so ein Thema, ich habe immer wieder Kunden im Laden gehabt, die gesagt haben, oh, der Schuh passt mir so gut, da kaufe ich jetzt gleich zwei Paar und das eine Paar stelle ich mir in den Schrank, das ziehe ich in 2 Jahren an. Wo ich sagte, ja, kannst du machen, aber in 2 Jahren ist alles weg, also kannst vergessen. Ja. Ja. Da ist die Dämpfungseigenschaft so gut wie ein Marshmallow nach 2 Jahren aussieht.
Genau, das ist auch der Grund, warum ich mir den Peregrine, welches Modell war das, 11 oder 12, nicht 3-mal geholt habe. Ansonsten wäre das mein Schuh für alle Zwecke und immer. Den hätte ich gerne noch ein paar Mal auf der Transvulkania angezogen, aber der wird natürlich dann auch nicht mehr hergestellt irgendwann. Und sich den hinzustellen auf 2 Jahre bringt natürlich nichts. Ja.
Nein.
Kleines Fazit, also haben wir alles so ein bisschen umrissen, wenn es um Drop und Sprengung und so weiter geht, weil was ich rausgezogen habe, ist, dass es da nicht bei der Sprengung, bei Laufschuhen nicht um irgendwelche Ideologien geht, nicht um irgendwelche Statements geht, die man da jetzt durchsetzt, keine Religion draus macht, sondern dass es ein guter Mix ist, den man braucht, eben für den richtigen Moment, den richtigen Schuh. Und da muss man sich wahrscheinlich auch ein bisschen ausprobieren, was das angeht. Ja,
ja und dann vielleicht noch der Satz zum Thema rotierende Laufschuhnutzung, womit wir am Anfang gestartet sind. Also macht das. Holt euch Minimum 2, 3 Laufschuhe, die ihr rotierend lauft, einfach um dem Fuß immer wieder einen anderen Impact zu geben und auf der anderen Seite auch um diesen Kunststoffschäumen, die da drin sind, eine Erholungsphase zu geben, weil auf die haben irgendwann einen Memory-Effekt und wenn eine Fehlstellung drin ist, dann ist sie drin. Ja. Dann kann man den Schuh eigentlich vergessen.
Ja. Ich habe eine Idee, ja. Sonst glaubt mir das keiner mit meinen 12, 15 Paaren. Ich werde die am Wochenende, hole ich mir die alle zusammen. Ja, 12, 15 Paar, die ich wirklich aktiv noch nutze. Es bringt ja nichts mehr, irgendwelche Laufschuhe, die ich nicht mehr benutze, irgendwo hinzustellen oder sowas, sondern das ist schon so, dass ich da noch zumindest vorhab, den einen oder anderen nochmal anzuziehen. Und dann aus Trotz mache ich es dann einfach auch mal wieder und werde mal schauen. Es gibt ja so diese Laufschuh, sag ich mal, oder sich der Lebenszeit des Laufschuhs klar zu werden oder der Kilometerzeit des Laufschuhs klar zu werden, gibt es ja so bei diesen Diensten Strava und so weiter, wo man die Trainings trackt. Da kann man auch so seine Laufschuhe angeben. Das habe ich leider nie wirklich verfolgt. Sonst wäre das
Ich
bestimmt
auch
mal
nicht.
spannend, welches Modell ich schon 5, 6 Jahre habe, ja, was da so rumliegen, wo ich immer noch glaube, dass ich das nochmal anziehe. Ich werde aber, und das habe ich mir gerade überlegt, ich werde die alle mal zusammenstellen und mal so von oben, da muss ich mich dann auf den Stuhl raufstellen oder vielleicht sogar die Leiter aus dem Keller holen. Mache ich mal ein Bild und werde das auf Social Media hier auf meinem Instagram-Kanal mal hochladen. Und Leute, wäre schon geil, wenn ihr das auch mal macht, wenn ihr auch mal dann reinschreibt, wie viel Paar Schuhe ihr zugleich lauft, ja. Sehr, sehr spannend. Ist noch eine Minute Zeit, Tommy, für mich. Ich weiß, wir
Ja,
laufen schon wieder
sicher.
auf die Stunde zu, aber ich würde, ja, komm, wer keine Lust hat hier auf meine Werbung, dann macht aus, ja. Sagen schon mal Tschüss. Nein, ich würde ganz gerne ein bisschen Eigenwerbung noch machen, weil es jetzt gerade die richtige Zeit ist. Wir beginnen mit dem Training im Ultrax Trail Club und zwar, bin ich beauftragt damit, die offiziellen Trainingspläne zu erstellen für die Ultrax-Veranstaltungen, vor allem am Hochkönig, Meierhofen und Bernina Ultrax. Und wir haben jetzt am 15. Februar, ja, also es sind noch ein paar, wenige Wochen Zeit, 2, 3 Wochen, geht das Training los. Dann starten die 16 Wochen Vorbereitung auf den Hochkönig Ultrax. Alle Distanzen sind da. Wenn du deine Distanz nicht findest, schreib mich bitte nochmal an über die Webseite www.finishlineemotions.com. Dort kannst du die offiziellen Trainingspläne dazu erwerben. Und wir haben natürlich den Trail Club wieder, ja, was wir in Meierhofen auch schon letztes Jahr gemacht haben. Super cool. Du kriegst den Trainingsplan und natürlich Support von mir in den Trainingswochen sozusagen, in den 16 Trainingswochen bei Fragen und so weiter. Es wird 5 Webinare geben. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe unter den ambitionierten Athleten, die da mitmachen. Gilt für jede Leistungsklasse. Ja, ich gebe dann auch noch mal ein paar Tipps, wie man den Plan entweder entschärfen kann oder eben ein bisschen sich noch ein bisschen mehr noch in die Beine haut. Ja, wie auch immer, wie du es brauchst. Da ist für jeden was dabei, der das startet. Könnt ihr euch mal angucken, ob euch das Angebot zusagt. Ich freue mich auf euch. Ja. Klick da gerne mal rein. Ansonsten findest du auch den Link unten in der Videobeschreibung dazu.
Klingt spannend.
Oder in den Show Notes, sagt man ja hier.
Na, Show Notes, ja. Alter
Genau.
YouTuber, du.
Ja. Mit die Standardsprüche. Ja, ey, wir haben jetzt schon wieder fast die Stunde angerissen. Ich glaube, wir kriegen irgendwann auf den Sack, weil wir gesagt haben, dass wir hier ein Kurzformat machen. Ein kürzeres Format.
Die
Wir versuchen.
Aufmerksamkeitsspanne bei der heutigen Jugend ist so klein, die wissen schon gar nicht mehr, was wir anfangs in den ersten Folgen gesagt haben. So, jetzt
Ja,
sind die auch noch weg.
stimmt. Aber was erwartet denn die Hörer nächste Woche, außer eine ausgiebige Diskussion über das Großzehengrundgelenk?
Einen ausführlichen Krampf im Großzehengrundgelenk, weil jetzt alle die
Ja,
nächste Woche
ja.
darauf trainieren und dann zum Physio laufen, ja.
Genau. Ja, wir sponsern auch die Orthopäden. Ja. Nee, wir werden uns nächste Woche dann um den dritten Part in der Trainingsplanung kümmern. Ja, wir hatten schon Makrozyklus, den Mesozyklus und nächste Woche kommt dann natürlich, es fehlt noch der Mikrozyklus in der Trainingsplanung. Das wird wieder eine spannende Folge. Schalt auch dann sozusagen nächste Woche wieder ein. Und Tommy, ich wünsche dir eine schöne und gute Trainingswoche in der Vorbereitung auf die Transvulkanier.
Aber sowas von wünsche ich dir auch. Wir sehen uns. Alles
Mach's
Gute.
gut. Ciao, Leute. Ciao.
Tschüss.